Ich lese aus Lukas 22 die Verse 39 bis 46. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Dann erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.
Ja, ein Hallo auch von mir. Ich bin Benjamin. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können und ich danke dir dafür, dass so viele unterschiedliche Leute und so sich auf den Weg gemacht haben und dass wir jetzt hier eine Zeit haben zusammen und ich bitte dich, dass das so in unser Bewusstsein auch rückt, dass das hier auch ein gemeinsames Event ist von vielen unterschiedlichen Menschen und Biografien und wahrscheinlich auch unterschiedlichen Sonntagen, die heute schon angelegen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du mit diesem Text zu jedem Einzelnen sprichst und dass du uns begegnest. Amen. Ja, wir gehen heute wieder einen Schritt weiter in unserer Predigtreihe zur Fastenzeit. Wir haben gerade eine Predigtreihe seit einigen Wochen und auch begleitend zur Wir-4-Aktion, die viele im Kreuzberg-Projekt machen. Und nachdem wir in den letzten Wochen in den Predigten unseren Blick auf verschiedene Menschen in unserem Umfeld, in unserem nahen Umfeld oder weiteren Umfeld gerichtet haben, gehen wir heute mit dem Predigtthema wieder mit unserem Fokus auf Ostern und damit auch auf Jesus. Wie Felix schon gesagt hatte, heute ist Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Und wir stehen vor der Osterwoche und die Osterereignisse werden auch mit diesem Text, den wir heute haben, sind wir schon sehr nah an Ostern dran. Denn nachdem Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern gegessen hatte und mit ihnen das letzte Abendmahl gefeiert hatte, verdichtet sich jetzt für ihn, dass klar ist, er muss sterben. Ich weiß nicht, ob er das schon immer wusste, ob er das schon auch seit von Jugend auf wusste. Und ich weiß nicht, ob er das schon eine Woche vor Ostern wusste. Aber jetzt auf jeden Fall, in dem Moment, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern gegessen hatte und als er sich in diesen Garten Gethsemane zurückzieht, da spätestens dann scheint es ihm wohl sehr klar geworden zu sein. Und diese Geschichte hier ist auch sehr, in der wird auch sehr klar, dass ihn das jetzt irgendwie einholt, dass das für ihn auf einmal ja körperlich spürbar wird, was ihm jetzt bevorsteht. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil wir können hier im Garten Gethsemane Jesus sehr, sehr, sehr intensiv erleben. Ja, seine Gefangennahme steht kurz bevor, sind seine letzten Minuten als freier Mensch. Und wenn man mal das gesamte Leben von Jesus betrachtet, dann scheint das wohl hier der schwächste Moment von Jesus zu sein in seinem ganzen Leben. Er zittert, er kämpft, sein Schweiß tropfte wie Blut auf die Erde. Selbst in den Ostergeschehnissen, also als er festgenommen wird, als er verhört wird, als er geschlagen wird, als er gepeinigt wird und als er schließlich gekreuzigt wird, scheint er irgendwie ruhiger und gefasster. Den wir diesen Text durchgehen wollen. Die erste ist die Zerschlagenheit von Jesus, die Zerrissenheit von Liebe ist die zweite und dann kommen wir noch zu dem Thema, was wir über Gebet von diesem Text lernen können. Erstmal die Zerschlagenheit von Jesus. Ist ja schon ein bisschen angeklungen, aber dieser Text ist ja ein sehr besonderer Text, weil er sehr nah an Jesus herangeht. Also wir werden mit diesem Text sehr nah an Jesus herangezoomt. Und wir können sehr intensiv miterleben, was in seinem Innersten vorgeht. Wir können ihn gut kennenlernen, weil er vor dieser absoluten Extremsituation steht. Und wir können sehen, wie handelt er, wenn er unter Druck kommt. Der Schreiber von diesem Text legt hier die Kämpfe, die Qualen und die Schmerzen und das Leiden von Jesus dar. Und er sagt, Jesus hadert hier und sagt, gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg, aus dieser Sache noch herauszukommen? Zeit und von Zerrissenheit von Jesus, habe ich den Eindruck. Jesus scheint hier etwas zu realisieren, etwas zu sehen, zu erleben, das ihn als den immerhin ja ewigen Sohn Gottes betäubt, ja, das ihn zerreißt, das seine Souveränität irgendwie kaputt macht. Und man könnte fast schon meinen, dass wohl viele berühmte Märtyrer irgendwie besser oder souveräner gestorben sind als Jesus. Diese Geschichte scheint irgendwie nicht so heldenhaft. Jesus muss hier seinem Tod ins Auge schauen. Und ehrlich gesagt ist das schon ein sehr merkwürdiger Tod auch. Immerhin, wenn man überlegt, dass Jesus ja ein religiöser Anführer ist, zumindest für viele Menschen heute, dann hat er einen sehr merkwürdigen Tod gestorben. Er hatte ein unvollendetes Leben, er war knapp über 30 Jahre erst alt, auch wenn die Lebenserwartung damals nicht so hoch war, das war trotzdem noch sehr weit unten drunter. Und er stirbt nicht einfach, sondern er wird gestorben, er wird umgebracht. Und es gibt noch mehr Merkmale, die diesen Tod merkwürdig machen. Ja, er hatte nur eine sehr kurze Wirkungszeit. Und er stirbt auch nicht im Kreise seiner Angehörigen oder seiner Freunde und seiner Jünger. Ja, so im Haus oder alle kommen nochmal aufs Sterbebett vorbei. Irgendwie rennen fast alle weg. Also einige sind auch noch am Kreuz, aber er stirbt eher im Kreise seiner Feinde. Und es ist auch nicht ganz klar, ob seine Mission, ob sein Auftrag wirklich überhaupt weitergehen kann. Ob seine Jünger, ob seine Angehörigen, ob seine Jünger verstanden haben, was dieser Jesus überhaupt möchte. Ja, Jesus konnte nicht nochmal fragen, ob alles klar ist, ob alles geklärt ist, ob er alles richtig weitergegeben hat. Und er hatte sowieso nichts aufgeschrieben. Ja? Es war also auch nicht ganz klar, ob seine Jünger überhaupt wiederkommen und ob seine Jünger vielleicht das, was er gesagt hatte, auch richtig weitergeben können. Also eine ziemliche Menge von ungünstigen Faktoren für seinen Auftrag. Und zerbrechlich scheint, denke ich nicht, dass deswegen Jesus so zerrissen ist. Ja, auch wenn er es vielleicht zutiefst traurig macht und sehr für ihn wahrscheinlich sein ganzes Lebenswerk irgendwie in Frage stellt, ob es denn überhaupt weitergeht, denke ich, dass er hier eigentlich noch einer anderen Sache ins Auge schaut. Jesus schaut hier etwas ins Auge, einer Sache entgegen, die ihn zutiefst erschüttert, die aber ein wichtiger Teil seiner Mission ist. Und vielleicht gerade, weil er dieser Sache entgegentritt, konnte sein Auftrag gelingen, konnte seine Mission weitergehen. Deswegen können wir heute noch darüber reden, weil er eine grundlegende Sache verändert hat. Dieser Moment hier im Garten Gethsemane ist ein wichtiger Teil, diese Auseinandersetzung, die er hier hat, ist ein wichtiger Teil, dass trotz vieler ungünstigen Faktoren seine Mission erfolgreich weitergehen kann, bis heute. Das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt, die Zerrissenheit von Liebe. Jesus sah, fühlte, spürte etwas und das schockierte ihn. Man könnte ja sagen, er ist der unverwüstliche Sohn Gottes. Ja? Und es gibt was, was ihn schockiert. Er sah etwas, das über körperliche Qualen noch hinausging. Ja, sogar über psychischen Tod. Etwas, was schlimmer war als die Qualen, als das Misshandeltsein und als das Sterben. Jesus, also ich denke spätestens in dem Moment jetzt, wusste er, dass er sterben wird. Aber ich denke, es geht hier um mehr als nur eine Information über seine Zukunft. Es geht um das Durchleben und Vorausschauen einer Realität, der er bald begegnen muss. Es ist sehr interessant, wenn wir uns mal das Gebet hier anschauen, was er betet. Denn es ist eigentlich nur ein Vers. Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht dein Wille soll geschehen, sondern nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Das fast verdreht. Was ist dieser Kelch? Im Alten Testament können wir von einem Kelch des Zorns lesen. Ja, also ein Kelch, der voll ist, voller Zorn Gottes, der sowas ist wie das Gericht, was über die Erde ausgeschüttet wird. Das klingt irgendwie, als gäbe es alles, was Wut produziert, alles, was Zorn produziert. Und dort wird das alles gesammelt und dort wird das alles aufbewahrt. Doch ich denke nicht, dass es hier nur um den Speicherort von Wut Gottes geht, ja, die man dann irgendwann mal irgendwo hinschütten muss. So wie Atommüll, wo man dann jahrelang darüber überlegen muss, wo wird man das wieder los. Ja? Also wirft man das ins Meer oder schickt man das in andere Kontinente? Irgendjemand muss darunter leiden. Ja? Ich denke, Wut ist vielleicht so der falsche Ausdruck. Wut und Zorn wäre viel zu eindimensional, was dieser Kelch ist, was diesen Kelch beschreibt, von dem Jesus hier spricht. Obwohl Wut und Zorn vielleicht ein Teil davon ist. Ich denke, dieser Kelch ist ein Symbol dafür, wie groß diese Trennung zwischen Gott, zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen des Menschen ist. Dieser Kelch beschreibt diesen Gegensatz von perfekt und unperfekt. Gott ist so perfekt und lebensspendend, so liebend und hingebungsvoll. Ja, und wenn ich mich auf der anderen Seite da betrachte, bin ich so leidenschaftslos, so in mir selbst vertieft, so plump, so auf mich bezogen. Ja, da müssen Leute auf der Straße leben, okay, da ist Krieg, okay. Ich bin so schwach und so wenig interessiert oft und so selbstzentriert. Und wenn man das vielleicht mal noch von mich als Individuum auf größere Anzahlen von Menschen hochpotenziert, ja, dann kommt es zu Ausgrenzung, Unterdrückung, Überhebung, Kriegen, Misshandlung, noch größerer krimineller Energie, Mobbing, Gewinnsucht, Ausbeutung, Attentaten und diese Liste könnte man noch immer ewig weiterführen. Die Menschheit ist so weit davon entfernt, ein wirklich perfektes, wertschätzendes und lebens- und liebesspendendes Zusammenleben zu erreichen. Und dann ist da dieser Gott, ja, ein mit Leidenschaft liebender Gott. Und wenn diese beiden Sachen aufeinandertreffen, dann ist es so, wie wenn ich als Mensch mit meiner Hand ein Starkstromkabel fassen würde. Das liegt nicht daran, dass das Starkstromkabel auf mich wütend ist, sondern es ist einfach voller Energie. Ja, diese heilige, lebende, lebensschaffende Kraft Gottes würde mir auf einmal einen Schlag versetzen. Die strahlende Heiligkeit der Liebe Gottes könnte ich nicht ertragen. Denn naturgemäß bin ich ziemlich weit davon entfernt. Und ich denke, deswegen hat dieser Kelch mit noch viel mehr zu tun, als einfach nur mit Wut oder Zorn. Sondern es ist vielmehr ein purer Wesensunterschied zwischen Gott und mir als Mensch. Und dieser gravierende Unterschied ist in diesem Kelch ausgedrückt. Und Jesus schaut jetzt auf diesen Kelch und er möchte dem nicht entgegentreten. Nicht, weil er keine Lust hat oder weil er einen anderen Termin hat, weil er lieber was anders machen würde, sondern weil er so schwerwiegend ist, weil er so zerstörerisch ist, weil er so zermürbend ist, weil er so zerreißend ist, weil er so grundlegend belastend ist. Ich möchte nicht sterben oder ich möchte nicht gepeinigt werden, sondern er möchte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Er sagt sogar wörtlich, ohne damit in Kontakt zu kommen. Ja? Also der soll so vorübergehen. Also er möchte ihn nicht nur weitergeben, sondern ohne Kontakt. Jesus bittet nicht, dass, ja, dass er nicht misshandelt wird, sondern dass dieser Kelch, der so schwer zu ertragen ist, an ihm vorübergeht. Doch gerade das ist die Mission von Jesus. Gerade diesen Kelch zu überwinden. Ich als Mensch könnte diesen Kelch nicht ertragen, geschweige denn überwinden. Und Jesus übernimmt meine Rolle und gibt mir seine Identität als Kind Gottes. Durch den Tod von Jesus am Kreuz darf ich jetzt auf einmal dieser liebenden Gemeinschaft Gottes dazugehören. Ja, aus dieser Gemeinschaft, aus der Jesus herausgerissen wird, dadurch, dass er diesen Kelch nimmt. Jesus bringt mein Wesen am Kreuz zum Sterben und gibt durch seine Auferstehung mir ja, eine neue lebensspendende Kraft, eine Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Einen Zugang zu seiner innigen und heiligen Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus schaut hier dieser tiefen Zerrissenheit zwischen Gott und Mensch entgegen, wenn er auf diesen Kelch schaut. Die Zerrissenheit Gottes, der mit Liebe nicht direkt mit den Menschen in Kontakt kommen kann. Er erlebt die Zerrissenheit darüber, dass Gottes Liebe nicht die Kraft, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Zuwendung in ein Wesen investieren möchte, ohne dass dabei wirklich irgendwie eine Liebe wäre. Und ihm wird klar, dass die Mission Ostern notwendig ist, ja, dass er sterben muss, dass es diesen Rollenaustausch geben muss, um den Menschen in diese Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und das bringt uns zum dritten Punkt, was wir über Gebet lernen können. Jesus' Gebet zu Gott ist eine tiefe Verschmelzung mit dem Wesen und Willen Gottes. Wir können hier sehen, wie Jesus auf freiem Fuß, er steht kurz vor seiner Gefangennahme. Ich weiß nicht, ob er das wusste oder ob er das irgendwie erahnte. Aber jedenfalls hat er hier noch freie Entscheidungsgewalt über sein Leben. Er war relativ unbeobachtet, ja. Die Jünger schliefen, es war ein dunkler Garten, ja, das Passafest lief in der Stadt und sie hatten sich da irgendwie zurückgezogen. Er war unbeobachtet und jetzt wäre genau der richtige Moment gewesen, um wegzurennen. Es wäre nur ein kurzer Weg, er hätte seine Freiheit bewahren können in dem Moment. Er nutzt diese Stille nicht, diesen ruhigen Moment nicht, um irgendwie erstmal alle tollen die Stille, um Gott zu begegnen. Er nutzt die Ruhe für Gebet. Er nutzt diese Zeit, um ja, eins zu werden mit Gott. Und ich frage mich, was wäre meine Strategie gewesen, um mit dieser Situation umzugehen? Was wäre mein Muster, um mit Leiden umzugehen? Ja, was ist bei mir, wenn meine Bedürfnisse irgendwie zu stark mit den Gegebenheiten auseinanderklaffen? Was, wenn irgendwie in mir das Gefühl aufkommt, irgendwas muss sich ändern? Und da hat ja jeder irgendwie so eine Palette von Verhaltensmustern. Ja, man könnte die Stadt verlassen, man könnte irgendwie einen guten Freund besuchen, man könnte eine Auszeit machen, man könnte ins Ausland gehen, man könnte kurz bei den Eltern einziehen, man könnte ein Versprechen brechen, man könnte den Job hinschmeißen, man könnte den Freundeskreis komplett wechseln, man könnte fast irgendwie eine andere Identität annehmen. Ja, irgendwie so lange, man sucht irgendwie einen neuen Ort, eine neue Umgebung, wo man das Gefühl hat, dass die Bedürfnisse irgendwie wieder besser abgedeckt sind. Das würde bedeuten, dass meine Bedürfnisse mich irgendwie sehr bestimmen. Aber auf der anderen Seite könnte ich auch meine Bedürfnisse verändern. Das heißt, ich könnte sie unterdrücken, ich könnte sie korrumpieren, ich könnte mich auf andere Dinge konzentrieren, ich könnte andere Bedürfnisse füttern und wichtiger werden lassen. Ja, das wäre vielleicht so der Weg, diese Bedürfnisse zu kontrollieren. Aber beide Optionen nutzt Jesus hier nicht. Ja, keins von diesen beiden Dingen ist eine Option für ihn. Er geht ins Gebet. Und sein Gebet ist nicht nur ein Gespräch mit Gott, sondern es ist ein Einswerden mit Gott. In Gottes Plan so hineinzutauchen. Dein Wille geschehe, sagt er. Gebet hat die Absicht, dass der Beter für den Willen Gottes bereit gemacht wird, dass er sich mit dem Willen Gottes vereinigt. Und nicht, dass der Wille des Beters zu Gott getragen wird. Gebet öffnet das Fenster, durch das wir Gottes Aktivität sehen können und ein Teil davon auch werden können. Und Jesus zeigt hier quasi, gibt hier eine super Lehrstunde über Gebet. Und nicht nur das Einswerden mit diesem Willen Gottes ist das Ziel, sondern auch das Hineinkommen in eine besondere Gemeinschaft mit Gott. Jesus betet hier, mein Vater. Jesus betet, Abba, mein Vater. Das berühmteste Gebet, was Jesus überliefert hat, ist Vater unser im Himmel. Und das ist für die damaligen Verhältnisse eigentlich sehr revolutionär. Klar gab es irgendwie die Vorstellung von einem persönlichen Gott, von einem direkten Gegenüber. Das heißt also, ich als Individuum spreche direkt ein anderes Wesen an. Ja, es ist nicht davon, ist nicht nur abhängig davon, dass man das als eine Gruppe oder eine religiöse Gemeinschaft tut, sondern dieser Gott sieht mich auch einzeln. Aber dass man diesen Gott jetzt auf einmal als eine Art Vater oder Familienmitglied, also etwas mit einer besonderen Nähe anspricht, das war schon sehr revolutionär. Und ich denke, das ist eine der Grundlektionen, die Jesus seinen Jüngern gibt, über Beten. Vater. Gebet führt mich in die Gemeinschaft mit Gott. Es führt mich in diese himmlische Gemeinschaft. Ich habe noch einen Text mitgebracht von Søren Kierkegaard. Den könnt ihr auch in den Heften mitlesen. Und der beschreibt gerade so diesen Vereinigungsmoment. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist. Ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten bloß, nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Wenn du zu Gott betest, was passiert dann? Vielleicht ist schon der Ausdruck sich falsch gewählt. Ja? Es schwingt nicht in diesem zu Gott beten irgendwie so ein einseitiger Kommunikationsfluss mit. Ich richte meine Worte an Gott. Doch wo kann ich hören? Wo kann ich schweigen? Wo kann ich mich auch einfach in seiner Gegenwart sicher wissen? Vielleicht sogar auch ohne Worte. Vielleicht sogar auch ohne Antworten. In Vers 43 in diesem Text können wir lesen, dass ein Engel kommt. Dass Jesus also eine ganz besondere Präsenz Gottes hier erfährt. Und ich weiß nicht, was dieser Engel gemacht hat, ob er wirklich sichtbar war, ob er permanent auf Jesus eingeredet hat. Aber zumindest hat sich nach diesem Gebet etwas in dieser Geschichte hier verändert. Jesus scheint gestärkt, er scheint ja fast schon optimistisch, könnte man sagen. Er scheint bereit zu sein für das, was kommt. Und es ist interessant, denn dieser Kontrast wird hier auch klar am Schluss dieses Textes. Nämlich im Kontrast zu den Jüngern. Ich denke, dass die Jünger sicherlich gemerkt haben, dass hier irgendwas Besonderes passiert. Die Jünger kannten Jesus, glaube ich, relativ gut, aber ich denke nicht, dass sie ihn schon mal so zerrissen erlebt haben, dass sie ihn schon mal so haben beten sehen, dass sie ihn schon mal so tief auf den Knien haben liegen sehen, diesen Jesus. Und ich denke, diese Jünger haben das irgendwie schon mitbekommen, dass hier irgendwie ein besonderer Kampf gekämpft wird, dass Jesus hier einen besonderen Kampf zu bewältigen hat. Aber sie schlafen. Und ich denke nicht, dass sie schlafen, weil sie einfach müde sind, sondern sie schlafen, weil sie vielleicht nicht anders wissen, damit umzugehen. So schlafen als eine Art Verdrängung, schlafen als eine Verabschiedung aus der Bewusstseinswelt. Ja, sie schlafen auch vor Kummer, können wir lesen. Und ich frage mich, was muss in meinem Gebetsleben passieren, dass ich vielleicht nicht so bin wie diese Jünger? Wenn wir diesen Text anschauen, dann sehen wir, wie dieser Jesus zerrissen und zerschlagen ist. Ja, wie er mit dem ringt, was ihm hier bevorsteht, als mit der bevorstehenden Mission, mit dem, dass er sterben muss. Doch er geht in die Gemeinschaft mit Gott, in das Beten, in das Einswerden mit Gott. Und ich finde das sehr faszinierend, dass Jesus durch dieses Beten in so einer extremen Situation nicht nur seine Sorge irgendwie ablädt und sozusagen irgendwie ein paar Dinge in den Mülleimer packt, sondern er scheinbar hier wirklich in seinem Wesen auch verändert wird. Dass hier irgendwie etwas Grundlegendes passiert, als nur eine Art Therapie. Was wenn mein Gebet ein Eintritt in diese Gemeinschaft mit Gott ist? Ja, was ist, ich glaube, es gibt sehr viele Vorstellungen, die man haben kann von Gebet. Gebet könnte sein, dass ich irgendwie mit einer höheren Instanz verhandle über mein Schicksal. Ja? Dass Gott sozusagen der Machthaber ist und ich trete vor ihm ein und erhoffe, dass er zu meinen Gunsten entscheidet. Oder vielleicht könnte man Gott vielleicht auch als so eine Art Feind sehen, ja, vor dem man sich verteidigen muss. Ja, der ist ja immer sauer, der ist immer böse und ich bin der Mensch, deswegen muss ich ihn gut stimmen. Und ich finde aber sehr faszinierend, dass Jesus hier zeigt oder seine Jünger mit diesem Event hier im Garten zeigt, dass dieses Beten ein Eintreten ist in eine Gemeinschaft, ja, nicht ein Eintreten ist in ein Gegenübersein, dass Gott gegenüber ist, dass er der Machthaber ist oder dass er der Feind ist oder dass er irgendjemand ist, auf den ich zu hören habe, sondern dass es ein Eintreten ist, ein Vereinigen mit dieser göttlichen Gemeinschaft auch. Und dass dadurch vielleicht nicht nur ein Dialog entsteht, sondern auch ein ziemlich direktes Erleben dessen, wie Gott ist. Und ich frage mich, was ist, wenn mein Gebet irgendwie immer von dem geleitet ist, dass es so ein Bewusstmachen ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen. Wir haben jetzt noch eine Minute Stille und dann gehen wir weiter mit dem Abendmahl.